Professor Emu, dein Themenpodcast mit David und Florian.
Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Professor Emu. Mit mir an meiner Seite ist heute Dorothea.
Hallo.
Und Moritz Genk von der Stiftung gegen Rassismus, mit dem wir uns heute über diese Stiftung unterhalten werden und generell über das Thema Rassismus. Guten Tag, Moritz.
Guten Tag, danke für die Einladung.
Ja, am besten ist, du stellst dich mal kurz vor, wer bist du überhaupt? Und ja.
Gerne. Moritz Genk, ich arbeite, wie gesagt, bei der Stiftung für die internationalen Wochen gegen Rassismus als Projektreferent für die gleichnamigen internationalen Wochen gegen Rassismus und bin dort jetzt seit 2,5 Jahren tätig. Ich glaube, über die Stiftung und unsere Tätigkeiten werden wir gleich noch ein bisschen vertiefter ins Gespräch gehen. Komme ursprünglich aus Nürnberg, aus dem Frankenland, bin Politologe und Soziologe und habe dann über verschiedene Bereiche der politischen Bildungsarbeit und andere Tätigkeiten meinen Weg zur Stiftung gegen Rassismus gefunden.
Ja, und darüber wollen wir heute reden. Aber erstmal, bevor wir zur Stiftung gegen Rassismus kommen, muss man erstmal fragen, was ist Rassismus überhaupt?
Es ist eine gute Frage und man muss vielleicht vorwegnehmen, dass es dazu unterschiedliche Definitionen gibt. Ja, und also ich werde jetzt hier nicht eine allgemeine Definition geben, mit der alle glücklich sein werden. Für uns, sage ich mal, in der Stiftung, in unserer Praxis, sagen wir mal, Rassismus in Kurzform ist einerseits die Konstruktion von Gruppen. Ja, also Rassen an sich gibt's natürlich nicht, das ist klar wissenschaftlich belegt, aber die Konstruktion von Gruppen. Dazu kommen Vorurteile und Zuschreibungen, die diesen Gruppen eben zugeschrieben werden. Und wichtig ist in diesem Zusammenhang auch noch, dass da eine gewisse Definitionsmacht vorhanden ist. Ja, das sind oft wird oft von einer Mehrheitsgesellschaft oder von wirkmächtigen Gruppen wird oft Minderheiten werden bestimmte Eigenschaften, bestimmte Fähigkeiten oder Nichtfähigkeiten zugeschrieben. Und das wäre jetzt mal Rassismus in einer ganz kurzen, verknappten Form.
Ja. Und deshalb gibt's ja euch. Wieso wurdet ihr gegründet? Was war der Anlass dazu gewesen?
Also gegründet wurden wir, der Anlass war letztendlich die Organisation, Koordination der internationalen Wochen gegen Rassismus. Es ist so, in Deutschland wird seit 1994, gibt es Aktivitäten zu den internationalen Wochen gegen Rassismus. Vielleicht sollte man noch dazu sagen, die internationalen Wochen gegen Rassismus, die finden immer rund um den 21. März, den internationalen Tag gegen Rassismus, statt. Das ist im Endeffekt ein Gedenktag an ein Massaker, was am 21. März 1960 in Südafrika stattgefunden hat, als die südafrikanische Polizei friedlich demonstrierende DemonstrantInnen attackiert hat und dabei 69 Menschen ums Leben gekommen sind. Das war noch das südafrikanische Apartheidsregime. Und die Vereinten Nationen haben das dann ein paar Jahre später zum internationalen Gedenktag erhoben. Und in Deutschland gab es dann seit 1994 immer mal so ein paar Aktionen zu diesem internationalen Tag gegen Rassismus am 21. März. Es wurde dann nach und nach mehr. Dann wurde es eine Aktionswoche, so wie es die Vereinten Nationen auch international vorschlagen. Und seit 2018 ist dann 2 Wochen, der Aufwand wurde größer. Mittlerweile sind es dann mehrere tausend Veranstaltungen. Und dann hat man 2014 gesagt, es braucht eine stärkere Koordination. Das hat davor der Interkulturelle Rat weitgehend auf ehrenamtlicher Basis gemacht. Und 2014 hat man sich entschieden, die Stiftung gegen Rassismus aus der Traufe zu heben, um zu sagen, dass die kümmert sich vorwiegend um die Organisation, Koordination dieser internationalen Wochen gegen Rassismus in Deutschland.
Und so eine Stiftung hat ja wahrscheinlich auch einen Chef. Wer ist denn das bei euch?
Genau, unser Vorstand, geschäftsführender Vorstand ist der Dr. Jürgen Miksch, der das auch eigentlich auch die internationalen Wochen gegen Rassismus in Deutschland seit 1994 entscheidend geprägt hat, der auch die Vorgängerorganisation, den Interkulturellen Rat, geleitet hat und auch andere Dinge wie die Interkulturelle Woche in Deutschland zum Beispiel vorangetrieben hat oder Pro Asyl, also schon seit Jahrzehnten hochaktiv ist in der Antirassismusarbeit und in der Arbeit für die Vielfalt der Gesellschaft. Und er ist unser geschäftsführender Vorstand.
Und seit wann gibt es euch genau als Stiftung gegen Rassismus? Seit den Wochen oder schon davor?
Also seit 2014. Da wurde die Stiftung quasi gegründet, um eben die Wochen zu koordinieren, aber auch neue Modellprojekte in der Überwindung von Rassismus und gegen die Ausgrenzung von Minderheiten zu beginnen.
Okay. Gibt's irgendwelche präzisen Ziele, die ihr verfolgt?
Also Ziel ist eben, uns gegen die rassistische Diskriminierung in Deutschland einzusetzen, die Mehrheitsgesellschaft zu sensibilisieren für den Rassismus, den es in der Gesellschaft gibt, Minderheiten oder Betroffene zu empowern und die Solidarität mit Betroffenen zu stärken. Und dann eben mit Modellprojekten auch nochmal rauszufinden, in welchen Bereichen kann man vielleicht nochmal anders Impulse setzen, um Rassismus zu bekämpfen. Zum Beispiel jetzt zuletzt, kommen wir vielleicht später nochmal bei anderen Themen dazu, aber jetzt haben wir gerade ein Modellprojekt, das zum Beispiel sich mit Rassismus im Gesundheitsbereich befasst. Das ist einfach ein Thema, das sehr lange überhaupt nicht stattgefunden hat. Und da versuchen wir jetzt auch zum Beispiel Akzente zu setzen.
Und gibt es da jetzt schon irgendwelche krassen Entwicklungen? Also ist Rassismus in Deutschland generell jetzt besser geworden oder hat sich die Lage verschlechtert?
Das ist eine gute Frage, aber also es gibt darauf keine einfache Antwort. Ich würde sagen, wenn wir 10, 20 Jahre zurückschauen, dann hat sich vieles auf der einen Seite verbessert. Also vor 20 Jahren, da gab's da wurde Rassismus oft nicht anerkannt überhaupt als existierend. Ja, gerade auch von AkteurInnen der großen Parteien, gerade vielleicht der größeren konservativen Partei, wurde doch lange negiert, dass es überhaupt Rassismus gibt. Oder der Rassismus wurde immer nach rechts außen geschoben. Rassismus, das sind die Rechtsextremen, oder Rassismus, das sind nur die Nazis. Aber das hat ja nichts mit der Mitte der Gesellschaft zu tun. Und da würde ich sagen, sind wir doch auf ein anderes Level gekommen. Vielleicht auch, weil es dafür viele traurige Vorfälle gebraucht hat, wie Halle, den Mord an Walter Lübcke oder den rechtsextremen Terrorakt in Hanau mit 9 Betroffenen. Und darauf hat die Gesellschaft dann doch reagiert, auch die Politik reagiert. Ich glaube, mittlerweile sind die Diskurse über Rassismus in vielen Kreisen haben sich doch sehr verändert. Da gibt es einen Fortschritt, die Anerkennung davon, dass Rassismus auch in der Mitte der Gesellschaft präsent ist, dass wir da was tun müssen. Also das sind alles Fortschritte. Auch im Diskurs gibt es viele Fortschritte. Auf der anderen Seite gibt es aber auch eine große Gegenbewegung. Wir hatten vor 10, 20 Jahren noch keine rechtsextreme Partei im Bundestag. Und man merkt auch, dass es doch Rechtsextreme, die vor Unterkünften von Geflüchteten demonstrieren, das hatten wir natürlich leider auch vor 30 Jahren schon. Da jährt sich jetzt gerade auch vieles, aber kommt ja leider auch wieder. Es gibt einerseits doch einen guten Fortschritt, den man auch so konstatieren sollte, um da nicht nur im Negativen zu verharren, aber es gibt auch eine Gegenbewegung, die einem Sorge bereiten muss und die doch klar benannt werden sollte. Wir sprechen jetzt kurz nachdem ein AfD-Landrat zum ersten Mal gewählt wurde und dass da 40% sagen, ich muss nicht zur Wahl gehen, und die Mehrheit dieser 60%, die zur Wahl gegangen sind, diesen AfD-Kandidaten gewählt haben, das sollte doch für jeden eine sehr, sehr besorgniserregende Nachricht sein.
So eine Stiftung hat ja sehr viele Aufgaben, aber was sind denn jetzt so diese Hauptaufgaben, die so eine Stiftung hat?
Also hängt natürlich erstmal von der Stiftung ab, aber bei uns, ich in meinem Projekt jetzt, das sind ja die internationalen Wochen gegen Rassismus, das ist eben die Planung, Kampagnenplanung, ein Motto festlegen, einen Rahmen festlegen, welche thematischen Schwerpunkte oder welche Impulse könnte man nochmal setzen. Wir sind jetzt ja im Ende Juni. Wir arbeiten zum Beispiel gerade noch oder sind da jetzt schon in der Fertigstellung der Dokumentation der diesjährigen internationalen Wochen gegen Rassismus, um Best Practice Beispiele festzuhalten, um Anregungen an die Leute zu geben, was könnt ihr tun, was kann man machen. Und dann gibt es im September eine große bundesweite Tagung mit ungefähr 100 Teilnehmenden aus dem ganzen Bundesgebiet und auch europäischen Gästen, wo dann diskutiert wird, welche neuen Impulse können wir entsetzen fürs nächste Jahr, wie können wir Anregungen geben. Dann bereiten wir wieder Informationsmaterialien, Kampagnenmaterialien vor und dann nähert sich wieder auch der Zeitpunkt der nächsten internationalen Wochen gegen Rassismus mit einer großen Auftaktveranstaltung und wir versuchen dem Ganzen eben eine gewisse Öffentlichkeit zu geben, das Engagement der vielen tausenden ehren- und hauptamtlich Engagierten ins Licht zu rücken, so dass es auch wahrgenommen wird.
Ja, das klingt ja nach jeder Menge Arbeit bei euch. Wie viele Mitarbeiter habt ihr ungefähr?
Das ungefähr finde ich gut, deswegen, weil es variiert tatsächlich manchmal so ein bisschen. Das ist vielleicht auch im NGO-Bereich ein bisschen normaler. Aber wir sind ein relativ kleines Team und das variiert so vielleicht von 7 bis 8 Mitarbeitenden.
So eine Stiftung ist da bestimmt auch auf Unterstützung mit angewiesen. Von wem werdet ihr unterstützt oder habt ihr Unterstützer?
Ja, also wir haben Unterstützung einerseits über Förderprogramme, ja, Förderprogramme des Bundes, über das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zum Beispiel, die einer der Hauptförderer sind, aber auch über die Integrations- und Antirassismusbeauftragte. Aber gerade in dem Projekt jetzt, bei den internationalen Wochen gegen Rassismus, haben wir eigentlich wirklich ein sehr breites Unterstützerfeld. Wir haben Unterstützende aus der Privatwirtschaft, Firmen, die uns unterstützen auf diesem Weg, aber auch viele aus der Zivilgesellschaft, wie Pro Asyl oder die Gewerkschaften wie IG Metall oder der DGB, aber auch aus dem Sportbereich, ne, der Deutsche Fußballbund, die DFL-Stiftung oder die Deutsche Sportjugend. Also es gibt ein ganz breites Feld an Unterstützung aus Politik, Zivilgesellschaft und privater Wirtschaft und andererseits noch so als letzte weitere Basis noch von privaten Spenderinnen und Spendern.
Du hast ja gerade die privaten Spender angesprochen. Also wie kann ich jetzt euch unterstützen als Privatperson?
Also einerseits das mit einer Spende zum Beispiel, das wäre eine Möglichkeit. Aber andererseits, also was ja unser Hauptziel ist, ist eigentlich Engagement zu schaffen, Aufmerksamkeit für das Thema zu schaffen, die Solidarität mit den Betroffenen zu stärken. Und da, man kann natürlich selbst aktiv werden zu den internationalen Wochen gegen Rassismus, also selber eine Veranstaltung planen oder sich vielleicht in großen Städten gibt's schon oft liegt es bei Integrationsbeauftragten oder auch bei zivilgesellschaftlichen Organisationen, sich mit denen connecten, verbinden und sagen, komm, wir machen zusammen eine Aktion zu den internationalen Wochen gegen Rassismus. Wie kann ich euch unterstützen? Also vor Ort aktiv werden, wie es tausende Menschen machen. Das ist auch eine Möglichkeit, um einfach einen Beitrag zu leisten.
Ja. Du hast ja schon viele Unterstützer angesprochen. Kennt man auch oder gibt es auch Prominente, die euch unterstützen?
Ja, es gibt auch Prominente, die uns unterstützen. Wir hatten lange ein Projekt, das wurde aber eingestellt, weil wir dafür keine weiteren Projektmittel mehr hatten. Das heißt Prominent gegen Rassismus. Und im Rahmen dessen haben sich verschiedene eingesetzt. Und in den letzten Jahren haben dann doch auch diverse Personen, Persönlichkeiten dazu beigetragen. Also Beispiele wären jetzt Jakob Augstein zum Beispiel, Mo Asumang, Professor Heiner Bielefeld, Ali Can, Günter Burkhardt oder Safsan Cebli. Also es gibt ganz unterschiedliche Personen, die dort auch mitgemacht haben. Und es gibt immer wieder viele, auch bekanntere Persönlichkeiten, die sich dann gerne mit engagieren, gerade zu den internationalen Wochen gegen Rassismus.
Du hast ja von Schmarrn gesprochen, dass es ja Mottos gibt. Was ist denn das diesjährige Motto?
Dieses Jahr war unser Motto "Misch dich ein". Das wird immer in einem langen demokratischen Prozess oder mit viel Mitbeteiligung bestimmt, mit unseren Engagierten, mit unserem Aktionsbündnis, mit unseren Kooperationspartnerschaften und Unterstützenden. Und da kam dann das am meisten Zustimmung eben für dieses Motto "Misch dich ein", das in dem Jahr doch gut aufgenommen wurde, sowohl von den Engagierten vor Ort als auch medial. Und eben dann so ein bisschen im wahrsten Sinne des Wortes dazu aufrufen sollte, sich vor Ort für ein gutes, solidarisches Miteinander einzumischen.
Es gibt, also ich habe hier was, was sich Schulter an Schulter nennt. Was ist das denn genau?
Schulter an Schulter ist auch ein Projekt von uns, wo leider uns die Projektmittel derzeit erstmal eingestellt wurden oder seit Ende des vergangenen Jahres. Das muss man natürlich auch hier vielleicht mitbenennen. Das sind immer die Schwierigkeiten, die man in diesen Bereichen hat, dass oft Projektmittel nur für 1, 2, 3 Jahre gewährt werden. Dann heißt es, hey, entweder ihr macht was ganz Neues oder ihr kriegt keine Projektmittel mehr. Das Projekt ist super angelaufen, aber trotzdem wurden uns keine, bis heute zumindest keine weiteren Projektmittel dafür gegeben. Dieses Projekt soll Solidaritätsaktionen nach rassistischen, antisemitischen Übergriffen organisieren, soweit es von den Betroffenen gewünscht ist. Und dafür gibt es ein Netzwerk an Engagierten. Da kann man sich auch, vorhin war ja die Frage, wie kann man sich engagieren, kann man sich auch in diesem Netzwerk engagieren. Das Projekt läuft nebenher bei uns weiterhin trotzdem, soweit wir das personell aufstellen können. Können Privatpersonen sich melden und wenn dann irgendwo was passiert, wird man mal angeschrieben, wenn man in der Nähe wohnt, wisst, hey, willst du dich auch an einer Solidaritätsaktion beteiligen? Können wir was auf die Beine stellen, um zu zeigen, nee, wir stehen da klar dagegen, gegen diese rassistischen Übergriffe, gegen gewalttätige Aktionen vor Ort. Wir zeigen hier ein Zeichen der Solidarität.
Okay, Rassismus ist ja, also wir haben jetzt schon erfahren, was Rassismus ist und wen das betrifft, aber woher kommt denn Rassismus generell?
Ja, also eins wäre mir übrigens noch kurz vielleicht wichtig, hätte ich vielleicht auch mal ganz am Anfang anmerken sollen, ne? Aber das, da es ein Podcast ist, ja, genau, aber nur um das vielleicht auch noch einzuordnen, das ist schon wichtig auch zu sagen, dass ich aus einer Perspektive hier maßgeblich als Nicht-Betroffener spreche, ne? Als Mann, heterosexueller Mann ohne Migrationsgeschichte, das ist vielleicht schon auch wichtig in der Einordnung, deswegen verstehe ich mich auch nicht unbedingt als Rassismus-Erklärer per se, weil ich vor allem hier diese betroffene Perspektive zumindest nicht aus eigener Erfahrung einbringen kann. Aber zur Geschichte des Rassismus, also auch dazu gibt es unterschiedliche Erklärungen, aber die meisten würden sagen, wir können das datieren, also da würde ich sagen mal, ist die Mehrheitsmeinung datieren auf das 14., 15. Jahrhundert, auch mit der Entdeckung Amerikas, ja, dann erstens, da jähren sich oder da kommen zwei Ereignisse zusammen. Die Spanierinnen, aber eigentlich muss man in dem Fall nicht gendern, weil es vor allem die männlichen Spanier waren, haben damals das heutige spanische Gebiet zurückerobert von muslimischen Menschen, die in heutigen Andalusien und anderen Gegenden da waren und haben dann zum ersten Mal auch dieses Konzept einer sogenannten Nation, eines Weißseins, eines christlichen Weißseins und etabliert, um eben andere Gruppen auszuschließen. Das wird auch als eine der Grundlagen, diese Reconquista, auf die sich heute auch viele, viele Rechtsextreme wieder beziehen. Ja, unter diesem Begriff Reconquista arbeiten die auch sehr viel in sozialen Medien, ne? Rechtsextreme Bewegung oder die identitäre Bewegung. Und gleichzeitig mit dem Beginn dieser europäischen Expedition, die dann damit enden, Millionen Menschen im Endeffekt umzubringen oder auch zu versklaven. Irgendwann, es beginnt natürlich mit einer Versklavung, aber irgendwann hat es eine Rechtfertigung gebraucht. Also Menschen, die dann von Afrika, wo die EuropäerInnen schon aktiv waren, auch das würde eigentlich mit Europäer vielleicht besser passen, da es irgendwann nicht mehr genügend Arbeitskräfte in Süd- und Lateinamerika gab, mussten neue Arbeitskräfte her aus Afrika, was dann so der, sagen wir mal, der im großen Maßstab Beginn der Sklaverei war. Und es hat eben dafür, auch die christlichen Europäerinnen und Europäer haben dafür irgendwie eine Rechtfertigung gebraucht, wie sie so eigentlich mit Menschen umgehen können. Und zwar vor allem damit, um zu sagen, na ja, das sind eigentlich ja gar nicht Menschen unserer Klasse. Und dann kamen eben die tatsächlichen Rassentheorien auf, die wissenschaftlich begründet wurden aus den europäischen Universitäten, damaligen Universitäten, die dann eingeteilt haben, der weiße Mensch, der ist so und so, und der schwarze Mensch, der ist so und so, und der Weiße steht ja eigentlich ganz oben. Und wir müssen denen ja eigentlich erstmal die Zivilisation bringen. Also im Endeffekt als Entlastung für all diese Verbrechen, die da begangen wurden, wurde eine Theorie geschaffen, die vielleicht auch der eine oder andere geglaubt hat, die aber vor allem als Entlastung für die ganzen Verbrechen der europäischen Kolonialgeschichte gedient hat. Und damit mit der Etablierung dieser rassistischen Rassentheorien hat sich eben was gebildet, was bis heute noch nachklingt.
Puh, das ist schwer. Also da du ja meintest, dass sowas eine Art wie es wurde ja in der Schule quasi besprochen, dass nun Schwarze weniger Rechte haben. Und da fällt mir gleich die Frage ein, wo ist denn Rassismus besonders ausgeprägt? Also wo fällt das denn richtig auf?
Ach, also da gäbe es ganz unterschiedliche Bereiche. Wir könnten eigentlich mal auf einen ganz einfachen Bereich gehen. Also ich würde ja sagen, Fortschritt auch, so dieser ganz offene, direkte Rassismus, der findet zumindest im öffentlichen Raum vielleicht ein bisschen weniger statt, als es vor 10, 20 Jahren der Fall war. Ja, das, aber der subtilere Rassismus. Also wir haben zum Beispiel Studien, was den Wohnungsmarkt oder was den Arbeitsmarkt betrifft. Und wir wissen ganz klar, dass da gab's diese Teststudien, dass ein Mensch mit einem deutsch klingenden Namen sich bewirbt, mit genau den gleichen, exakt den gleichen Qualifikationen wie ein Mensch mit einem türkisch-arabisch klingenden Namen. Und um ein Vielfaches höher wurde dieser Mensch mit dem deutsch klingenden Namen eingeladen. Das gleiche, eine ähnlich aufgebaute Studie gab es auf dem Wohnungsmarkt. Ja, die Einladungen erfolgen dann in einem signifikant, also wirklich nachweislich signifikant höheren Maße halt an Menschen mit einem deutsch klingenden Namen. Also das sind diese Benachteiligungen und strukturellen Diskriminierungen, die weiter im Alltag vorhanden sind.
Ja, ein Theater oder ein Film, da kam es vor allem früher dazu, dass Blackfacing betrieben wird. Was ist das und was ist das Rassistische daran?
Also, das kommt eigentlich ganz ursprünglich aus den USA. Und es beginnt natürlich schon mal damit, dass das gemacht wurde, weil in Anführungszeichen schwarze Menschen, ne, das ist aber auch eine Selbstbezeichnung, würden wir aber im Geschriebenen auch groß schreiben, nicht ausgewählt wurden, um dort mitzumachen bei diesen Shows oder eigentlich Belustigungen über schwarze Menschen. Das ist eigentlich der Hintergrund. Es wurde zur Lächerlichmachung schwarzer Menschen verwendet und ist deswegen eben auch heutzutage verpönt, wird von betroffenen Organisationen und vielen Betroffenen ganz deutlich abgelehnt. Und deswegen ist das, glaube ich, auch zum Glück mittlerweile weitgehend aus dem öffentlichen Raum verdrängt, wobei es natürlich dann doch auch wieder zu bestimmten Festivitäten oder in bestimmten Kreisen dann auch wieder zu Debatten führt. Aber ich glaube, da hat trotzdem eine gewisse Sensibilisierung in den letzten Jahren stattgefunden.
Ja. Beim unterschwelligen Rassismus ist es ja auch teilweise so, dass er oft sehr untertrieben wird. Also es ist ja nicht so schlimm, fällt dann auf das Aussage. Aber wenn man jetzt in einem Gespräch ist, wo fängt Rassismus bei einer Aussage oder einer Person an?
Ja, wo fängt es an? Also typisches Beispiel wäre jetzt die Frage, woher kommst du? Einerseits, also keiner von uns, ne, das ist, das wollte ich auch vorhin nochmal mit dieser Einordnung sagen, ja, dass ich kein Selbstbetroffener bin. Ich bin sicherlich auch nicht, wir alle wachsen in rassistischen Strukturen oder werden in rassistischen Strukturen sozialisiert. Man kann nicht einfach 500 Jahre Kolonialgeschichte mit einem Handstrich wegfegen. Ja, das Problem wird sich nicht von heute auf morgen erledigen. Aber gut, zu dieser Frage, dieses woher kommst du? Einerseits ist es ja erstmal eine Frage, um zu sagen, ich bin interessiert vielleicht an dir als Person. Wobei es natürlich schon vielleicht dann überraschend ist, warum immer bestimmte Personen so gefragt werden. Ich werde weniger gefragt, woher ich komme. Und das, ich glaube, das erste ist eigentlich okay, die erste Frage. Aber dann, wenn es dann beginnt, so zu insistieren, wenn jemand sagt, hey, ja, ich bin in Bielefeld geboren, eine Person, die nicht typisch deutsch in Anführungszeichen aussieht, dann kann man das ja eigentlich so hinnehmen. Dann das Insistieren zu sagen, hey, aber woher kommst du denn wirklich? Und dann sagt die Person aus Bielefeld und nachzuhaken, woher kommen denn deine Eltern? Dieses Menschen in eine andere, außerhalb dieser Gesellschaft zu situieren, ja, Othering zu betreiben, würde man sagen, da fängt's dann eben an. Man muss dann auch vielleicht verstehen, ich glaube, das wäre vielleicht kein Problem, wenn es einer Person vielleicht einmal passiert, aber da das sowas so gehäuft vorkommt, macht das natürlich auch was mit den Menschen.
Ja. Ja, wie hat sich überhaupt der Rassismus so verändert, auch vor allem in den letzten Jahren? Also in Bezug auf verschiedene Minderheiten oder generell? Also hat sich da was gewandelt, dass eher eine Minderheit mehr in den Vordergrund gerückt ist als eine andere, oder?
Ja, also wie ich vorhin auch erwähnt habe, dass dieser ganz offene, direkte, Rassismus, der findet weniger statt. Stattdessen gibt es so ein bisschen subtileren Rassismus. Man muss grundlegend auch sagen, dass also zum Beispiel dieser Rassismus nach Blut, ja, auch der Rechtsextremen und RechtspopulistInnen, der hat sich ein bisschen gewandelt, weil dieses Konzept, das so offen zu propagieren, auch doch in der großen Mehrheit der Gesellschaft auch nicht mehr salonfähig ist, zum Glück. Aber hat sich eben gewandelt in so eine Art Kulturrassismus, zu sagen, hey, ja, die Menschen sind eben unterschiedlich, aber jede Kultur sollte da leben, wo sie eigentlich herkommt, was auch immer das heißen mag, was in letztendlich eben alter Wein in neuen Schläuchen ist, wie man sagen könnte. Also gerade so, und das drückt sich dann eben vor allem aus, weil du gefragt hast, welche Gruppen betrifft das besonders, da merkt man in den letzten 10, 15, 20 Jahren doch einen starken Wandel, immer stärker in, nicht nur in Deutschland, in ganz Europa, sich vor allem mit dem Thema Islam und MuslimInnen zu befassen und zu sagen, nein, die passen hier nicht her und wir verteidigen das christliche Abendland, obwohl eigentlich die Gesellschaften in Europa sowieso immer weniger mit dem Christentum zu tun haben und immer weniger Menschen sich zum Christentum bekennen. Aber das ganz unabhängig davon. Und da merkt man eben schon doch einen sehr starken Fokus, ja. Oder auch, dass es Menschen eben, die Frauen, die ein Kopftuch tragen, schwer haben, aber auch jüdische Menschen, die eine Kippa haben. Also was öffentlich sichtbar ist, was einen öffentlich angreifbar macht. Aber auch Menschen, die eben einfach nur so aussehen. Sind ja auch einfach immer nur diese Zuschreibung. Du gehörst hier nicht her und du bist ja ein Teil des Ganzen. Auch viele Menschen, die gar keine MuslimInnen sind, aber für die Menschen zu wirken, wegen Namen. Ich habe dir vorhin gemeint, dass mit dem Arbeitsmarkt oder mit dem Wohnungsmarkt, das sind ja viele Menschen, die schon auch jetzt in erster, zweiter, dritter Generation einen deutschen Pass haben und Deutsche, ganz klar Deutsche sind, aber von denen eben herausgedrängt werden, so im Sinne des Otherings dargestellt werden sollen. Nein, ihr so richtige Deutsche seid ihr damit immer noch nicht.
Ja. Vielleicht mal als Zusammenfassung, wenn man generell Alltagsrassismus sieht, wie kann man das am besten zusammenfassen jetzt? Wir haben ja jetzt schon viel darüber gesprochen.
Wenn man den sieht, um aktiv zu werden oder um was zu machen?
Ja, generell, also wie sieht Alltagsrassismus aus?
Also das meinte ich zum Beispiel vorhin mit diesem, woher kommst du? Ne? Das sind oft so unterschwellige Sachen oder die Zuschreibungen müssen noch nicht mal negative also auf den ersten Blick noch nicht mal negative Zuschreibungen sein, sondern können auch theoretisch positive Zuschreibungen sein, zum Beispiel mit Menschen aus lateinamerikanischer Herkunft, denen einfach sofort sagen, ah ja, du tanzt ja sicher sehr, sehr gut, ja, diese Zuschreibung zu sagen, ach naja, das ist ja klar, du kommst von da, deswegen musst du eigentlich so sein, erkennt dann auch weniger an, dass sollte die Person tatsächlich gut tanzen, das natürlich auch eine eigenständige Leistung ist und nicht einfach, weil diese Person aus Lateinamerika kommt und nicht alle Personen von dort können sehr gut tanzen, ja, aber können natürlich auch viele, viele negative Zuschreibungen sein. Also das oft unterschwellige Sachen, die Menschen zugeschrieben werden oder wie Menschen eben anders verortet werden, nicht als Teil dieser Gesellschaft. Gerade auch, was ich jetzt zuletzt gesagt habe, mit Menschen, die eben schon auch lange einen deutschen Pass haben, die hier in Deutschland geboren sind und die aufgrund äußerer Merkmale, meistens aufgrund äußerer Merkmale oder eben an einer anderen Religions-, einer nicht mehrheitlichen Religionszugehörigkeit, obwohl die christliche jetzt auch nicht mehr mehrheitlich ist, aber dann doch irgendwo anders verortet werden.
Wir hatten vorhin ja schon angesprochen, also das mit den Generationen hast du ja schon mal erzählt, dass sich das über die Generation alles geändert hat. Und wir haben ja heutzutage Social Media. Und findest du das richtig, dass man über Social Media, über Rassismus generell reden sollte?
Ja, natürlich, natürlich. Das Social Media ist eine große Chance, um gerade die jungen Zielgruppen anzusprechen und Menschen zu erreichen, die sich vielleicht sonst eher weniger mit Themen befassen. Wir bei den internationalen Wochen gegen Rassismus sehen wir zum Beispiel sehr viel Aktivität bei Instagram, bei Twitter, bei Facebook, auch wenn das dann schon wieder weniger wird. Das sind dann eher dann noch mehr Menschen, auch in meinem Alter. Aber da passiert viel, ne? Das finde ich ist schon mal ein guter Impuls und da gibt's tolle Informationskampagnen. Also es ist sehr hilfreich. Ich würde vielleicht noch nachschieben, nur das reicht oft nicht aus, sondern es ist schon dann wichtig, vielleicht dann irgendwo noch weitere Angebote, die man über Social Media auch gut bewerben kann oder für die man Aufmerksamkeit schaffen kann, weitere Angebote auch wahrzunehmen in der Reflexion der eigenen Rolle, der eigenen Privilegien und wie sich Rassismus in unserer Gesellschaft aktuell darstellt.
In der Geschichte jetzt in der Schule zum Beispiel wird ja auch oft über Karl Marx oder Immanuel Kant geredet und gibt es jetzt irgendwie einen gewissen Umgang, wie wir mit den Leuten umgehen sollen, weil die ja der rassistischen Ansicht quasi waren?
Ja, also schwierig, ne? Deswegen, ich meinte auch vorhin, ich fühle mich trotzdem und auch trotz eurer freundlichen Einladung nicht unbedingt als jetzt, sag ich mal, der Erklärer, sondern es gibt da ja unterschiedliche Haltungen. Wir leben ja zum Glück in einer vielfältigen Gesellschaft mit unterschiedlichen Meinungen. Und es gibt da auch unterschiedliche Haltungen zum Umgang mit, sag ich mal, historischen Figuren, die eben teils wirklich widerliche, rassistische Publikationen erstellt haben oder Äußerungen getroffen haben. Und das muss man dann vielleicht für sich einordnen. Ich finde, wichtig ist einerseits auch erstmal das auch klar zu konstatieren, das nicht für so eine Nachlässigkeit zu halten und zu sagen, ach na ja, das war halt damals so und das kann ihm doch jetzt wirklich keiner vorwerfen. Das höre ich auch oft, gerade wenn es um Kant geht, dass ja, aber den großen Denker dieser Zeit, die Menschen waren eben damals so, also das muss man, glaube ich, schon sehr kritisch erstmal, das würde ich allgemein sagen, muss man sehr kritisch erstmal auch einordnen. Das kann neben manchen positiven Weltbildern, die er dann auch zu Papier gebracht hat, eben auch sehr rassistische Publikationen erstellt hat und rassistische Äußerungen getroffen hat. Man kann aber natürlich auch versuchen, dass die eine Sache von der anderen trotzdem auch ein bisschen zu differenzieren und dass auch die positiven Gedankenwelten, die Kant hervorgebracht hat in der Moralphilosophie, auch vielleicht ein bisschen davon abtrennen von diesen rassistischen Äußerungen. Das heißt, man muss ja Kant als Person nicht glorifizieren, aber die Gedankengänge oder philosophischen Erläuterungen, die er zu Papier gebracht hat, die kann man ja kontextualisiert weiter mit bedenken und werden sicherlich weiter ein Teil der wissenschaftlichen Disziplin bleiben.
Was, also ist denn ein Mensch, der ein Faschist ist, ist der denn auch gleich ein Rassist?
Also zumeist, würde ich sagen. Das, ich glaube, für beides, viele, kaum jemand wird sich ja jetzt als Rassist, Rassistin bezeichnen. Viele auch nicht als FaschistInnen, wobei da gibt es ja doch wieder Bewegungen, wenn wir nach Italien schauen mit Meloni oder nach Spanien mit der Vox-Partei. Oftmals ja, weil natürlich der Faschismus ja darauf, der Faschismus genauso wie der Rassismus darauf basiert, dass es eben doch höherwertige Menschengruppen gibt, dass es doch so, dass es da Gruppen in unserer Gesellschaft gibt, die die Führung übernehmen sollten und dann doch klar die Rolle übernehmen sollen. Also eigentlich ist die Wahrscheinlichkeit doch sehr, sehr hoch.
Ist denn, also ich denke mal, dass Rassismus nicht nur gegen Dunkelhäutige ist, sondern ich würde mal sagen, das gibt es doch bestimmt in jeder Form. Und gibt es denn Rassismus auch gegen Hellhäutige?
Ja, ich meine, was auch immer dunkel und hell ist, auch immer schwierig zu definieren, aber das, also was wir zum Beispiel auch viel erleben, also Rassismus gibt es ja auch zum Beispiel viel gegenüber Menschen, die aus vielleicht dem osteuropäischen Ausland kommen und hier leben, ja, die und gegen, also es hat jetzt nicht unbedingt zwangsweise was mit der Hautfarbe zu tun, es kann ja auch mit der Religion zu tun haben, ja, das meine ich auch vorhin mit diesem Kulturrassismus, das, jemand kann eigentlich auch gleich aussehen, aber vielleicht hat er nicht den richtigen Namen, vielleicht hat er nicht die richtige Religion, vielleicht hat er nicht den richtigen Geburtsort. All das sind Faktoren, die schnell dazu führen können, dass man eben ausgeschlossen wird, dass man angefeindet wird. Und deswegen kann das natürlich auch Menschen betreffen. Jetzt, ich würde jetzt gerade mal zum Beispiel an Menschen aus Nachbarländern auch denken. Und ich meine, die wahnsinnigen Rassentheorien des Nationalsozialismus haben natürlich auch die Menschen aus der Sowjetunion oder anderen osteuropäischen Staaten als Untermenschen definiert, um zu rechtfertigen, dass man dort einfällt und sich diesen Lebensraum dort sichern wollte.
Und gibt es bekannte Gruppierungen, also rassistische Gruppierungen in Deutschland, wo man vielleicht sogar einschätzen kann, welche davon nun die gefährlichste ist?
Ja, also ich habe ja vorhin gesagt, wir haben eine rechtsextreme Partei im Bundestag sitzen. Die AfD ist für mich ist eine der Hauptgefahren in dieser Gesellschaft, aber ist nicht die einzige. Es gibt natürlich viele rechtsextreme Vorfeldorganisationen. Wir haben so einen Götz Kubitschek, auch wenn ich den jetzt nicht überhören will, der hält sich selbst für einen intellektuellen Vordenker. Ich glaube, intellektuell könnte man streichen. Aber die identitäre Bewegung, die jetzt sich auch wieder umstrukturieren wollen, die sich auch für so ein bisschen eine Vorfeldbewegung des Rechtsextremismus halten, die würden sich jetzt natürlich nicht selbst als rechtsextrem einstufen, genauso wie die AfD nicht. Aber wie ich eigentlich ganz am Anfang des Gesprächs gesagt habe, dass ein AfD-Landrat demokratisch gewählt wird, ja, und von der Mehrheit der Personen in Sonneberg, das muss uns natürlich sehr besorgen. Also wir sehen gerade in Italien, dass Meloni mit ihrer neofaschistischen Partei als Ministerpräsidentin, so weit sind wir in Deutschland zum Glück noch nicht, vor allem die LGBTQI-Community, also extrem einschränkt, deren Rechte extrem einschränkt, sich gegen Geflüchtete hetzt, deren Rechte noch weiter einschränkt, von schon einem sehr schwachen Niveau aus kommt, weiter einschränkt. Und das kann natürlich auch in Deutschland passieren, das kann schnell passieren. Deswegen muss ich sagen, so der politische Rechtsextremismus, der dann auch vielleicht die Hebel der Macht der Verwaltung haben könnte, wie es ja jetzt in Sonneberg der Fall ist, der muss uns wahrscheinlich am meisten Sorge bereiten.
Ja. Da stellt sich die Frage, was kann jeder von uns tun, um gegen Rassismus vorzugehen, oder was können wir gegen Rassismus machen?
Also einerseits können wir alle zum Beispiel als Nicht-Betroffene unsere eigene Rolle auch mal ein bisschen reflektieren, unsere eigenen Privilegien. Oftmals ist man sich nicht bewusst, all dessen, was wir eigentlich als so normal empfinden, ja, dass wir zum manche Fragestellungen nicht bekommen, dass wir Vorteile haben, wenn es um Arbeitsplatz geht, dass mir dann irgendwie als in Anführungszeichen weißen großen Mann erstmal vielleicht in Diskussionen bei Veranstaltungen erstmal mehr Vertrauen entgegengebracht wird als anderen Personen. Ja, das ein bisschen zu reflektieren, sich damit zu befassen, wie ist das überhaupt in der Gesellschaft strukturiert, das wäre schon mal ein Anfang. Sich solidarisch zu zeigen mit den Betroffenen, sich zu engagieren, sich mit Rassismus auseinanderzusetzen, einzulesen, ne, so einen Podcast zu machen oder es gibt ganz, ganz viele Wege, was zu tun. Oder was ich rede ja hier als Beschäftigter, Angestellter der Stiftung gegen Rassismus, sich zu den internationalen Wochen gegen Rassismus zu engagieren. Denn ganz einfach, eine kleine Veranstaltung zu machen oder zu einer Veranstaltung zu gehen, sich zu informieren, mit dabei zu sein, zu unterstützen. Also es gibt ganz viele Wege, um aktiv zu werden.
Ja. Du hast ja erwähnt, dass dieses Jahr die internationalen Wochen gegen Rassismus schon stattgefunden haben. Wann waren die dieses Jahr?
Also der offizielle Zeitraum, das ist aber auch immer nur eine Empfehlung von uns, war vom 20. März bis zum 2. April.
Und gibt es auch schon einen ungefähren Termin für 2024?
Genau, den gibt's. Das ist vom 11. März bis zum 24. März. Also es sind eigentlich immer zwei Aktionswochen. Manche ziehen es auch länger, zum Beispiel bis zum 8. April, dem Internationalen Roma-Tag. Das empfehlen wir auch. Oder in Hanau aufgrund des rechtsterroristischen Anschlages von 2020 geht's dann immer schon am 19. Februar los. Also das kann man auch flexibel gestalten. Wir sind ja froh, wenn sich Leute, Organisationen, Initiativen engagieren. Das sind nur Vorschläge, um, sag ich mal, die gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit, die gemeinsame Zusammenarbeit, die Ausstrahlung nach außen zu stärken.
Und bei den internationalen Wochen gegen Rassismus, was für Projekte gab es dieses Jahr so?
Es gibt ganz, ganz unterschiedliche Projekte. Wir versuchen, dass alle Gruppen aktiv werden. Die Schulen sind natürlich sehr aktiv. Ein langjähriger Kooperationspartner von uns ist Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage. Und das sind viele Schulen, machen eigene Aktionswochen zu den Aktionswochen oder Projekttage, um dort über Themen zu informieren oder sich mit dem Kolonialismus auseinanderzusetzen oder das übergehen. Zum Beispiel wurden viele Rundgänge organisiert, um auch sich damit zu befassen, wie ist eigentlich Kolonialismus heute noch in unseren Stadtbildern präsent. Da merkt man viel, was einem sowohl im Vorbeigehen eigentlich gar nicht auffallen würde. Aber unterschiedlichste Organisationen, auch Unternehmen, die tätig werden. Im Sportbereich ist viel passiert. Da haben wir die Aktion Bewegt gegen Rassismus ins Leben gerufen, zusammen mit dem DFB, der DFL-Stiftung, der Deutschen Sportjugend und Pink gegen Rassismus, und wurden viele schöne Aktionen gemacht, aber auch in anderen Bereichen, also viele zivilgesellschaftliche Organisationen, die aktiv sind, viele einzelne engagierte kleine Initiativen. Also es hat unterschiedlichstes stattgefunden. Graffiti-Aktionen, Workshops zur Hinterfragung eigener Privilegien oder Workshops zum Empowerment von Betroffenen. Gab über 2400 Veranstaltungen, dazu noch über 1900 interreligiöse oder religiöse Feiern, die sich mit diesem Thema auseinandergesetzt haben. Also über 4300 Aktivitäten bundesweit. Und das ist, glaube ich, doch ein Zeichen, dass die Zivilgesellschaft engagiert dabei ist.
Sie stecken ja mittlerweile in der Stiftung ziemlich weit drin. Gibt es da ein Projekt oder eine Aktion in den letzten Jahren, die Sie so besonders berührt, gecatcht hat, was ihn gerade so anfällt?
Also ich finde, ja, was mich besonders beeindruckt hat, als ich hier angefangen habe, ist tatsächlich auch sehr stark das wäre eigentlich nochmal ein eigenes Projekt, die Religion laden ein, heißt das, der interreligiöse Austausch, was da für tolle Aktionen stattfinden, wo zum Beispiel zu Freitagsgebeten in Moscheen jüdische, christliche oder auch von anderen Religionen Persönlichkeiten eingeladen werden, um dort kurze Ansprachen zu halten, aber auch in Synagogen oder umgekehrt. Am meisten aktiv, muss man sagen, sind tatsächlich die MuslimInnen. Wir würden uns von den christlichen Gemeinden, oder sage ich jetzt für mich, doch vielleicht noch ein bisschen mehr Engagement wünschen. Aber das, weil wie gut das funktioniert, ja, was oft in der Öffentlichkeit fabuliert wird von wegen dieses, dass die können alle nicht miteinander, sondern was da für ein toller Austausch, für eine schöne Atmosphäre herrscht und für ein Miteinander geschaffen wird, für eine Offenheit, um sich gemeinsam gegen Rassismus für ein offenes, friedliches und solidarisches Miteinander zu positionieren, das fand ich und finde ich wirklich beeindruckend.
Ja. Gehen wir jetzt nochmal kurz ein bisschen in die Geschichte über. In den USA gab es ja schon so manche Protestaktionen in der Geschichte. Mit einer der bekanntesten war natürlich die Zeit von Martin Luther King. Und das hatte ja eine große Auswirkung gehabt, generell auf die Sicht von Rassismus und wie sich das entwickelt. Hatte das auch Auswirkungen auf Deutschland gehabt?
Also tatsächlich muss man sagen, hat es zunächst wenig Auswirkungen auf Deutschland gehabt. Ja, weil das war ja eigentlich auch lange eben in Deutschland hier diese Sichtweise, das hat ja mit uns nichts zu tun. Das sind diese Probleme, die die USA haben. Und bei uns gibt's ja eigentlich so einen Rassismus nicht. Wir waren ja zu der Zeit in Deutschland in den 50er, 60er Jahren, gab es natürlich ein großes Schweigen über all die Verbrechen, die im Zweiten Weltkrieg passiert sind, über alles, was im Nationalsozialismus passiert ist. Und erst Ende der 60er Jahre, in den 70er Jahren, hat ja eine Aufarbeitung aufgrund der StudentInnenbewegung und der vielen Engagierten, die gesagt haben, jetzt müssen wir aber doch mal das aufarbeiten, was hier alles falsch gelaufen ist. Aber so wurde es lange in Deutschland erstmal ignoriert. Die große Aufmerksamkeit kam eigentlich erst, für diese Themen kam eigentlich erst weiter nach.
Ja, und wo es, also wir haben ja schon über verschiedene Sachen gesprochen, was zum Teil gut funktioniert und was zum Teil noch nicht so funktioniert oder wo noch Aufbaubedarf ist. Nochmal so als Zusammenfassung vielleicht. Wo siehst du noch den größten Förder- und Aufarbeitungsbedarf beim Thema Rassismus in Deutschland?
Ja, in vielen Bereichen. Also Aufarbeitung, zum Beispiel haben wir immer noch keine Polizeistudie, keine groß angelegte. Wir haben jetzt wurde eine in Auftrag gegeben. Horst Seehofer als Ex-Innenminister hat sich dem ja immer verweigert. Das will ich jetzt gar nicht mal, will ich nur als einen Punkt benennen. Es gibt da viele Punkte. Das Problem ist, wir haben in Deutschland noch keinen einzigen Lehrstuhl der expliziten Rassismusforschung. Es gibt viele gute ForscherInnen, die sich mit Rassismus auch in Deutschland auseinandersetzen, aber die wissenschaftliche Lehre hinkt weit hinter dem hinterher, was zum Beispiel in den USA schon dazu geschieht. Das heißt, auch im wissenschaftlichen Bereich müsste deutlich mehr passieren, müssten Anstrengungen unternommen werden, müsste es Unterstützung mit öffentlichen Geldern geben. Dieses 2020 geschlossene Maßnahmenpaket gegen Rechtsextremismus hat ein bisschen kurz gegriffen und trotz aller tollen Unterstützung auch, dass wir kriegen ja auch Gelder aus Bundesmitteln, muss man auch sagen, die Antirassismusbeauftragte Rim Alabali-Rado waren, weil die ist ja Botschafterin der Internationalen Wochen gegen Rassismus, sind wir auch dankbar für die Unterstützung, aber es müsste insgesamt noch mehr passieren. Ja, und das, man muss aufpassen immer, das merkt man bei diesem Thema sehr stark, dass es oft Wellen gibt. Die Politik, die Zivilgesellschaft ist sehr engagiert, zumindest gute Teile der Zivilgesellschaft. Und die Politik reagiert oft nur, wenn Größeres passiert. Ja, wie nach Hanau, wie nach Halle, wie nach dem Mord an Walter Lübcke. Als man sich erstmal bewusst wurde, wie gravierend eigentlich die Problematik ist. Und ich glaube, momentan ist schon wieder ein bisschen eine Tendenz vorhanden, die Themen dann doch stärker auf sich beruhen zu lassen, weil es doch da manchmal wehtut, in die Details zu gehen und niemand sich natürlich damit oder man sich zunächst, es tut natürlich weh, wenn man vielleicht dann für sich auch feststellen muss, was man auch selbst manchmal für rassistische Denkmuster hat. Aber wir brauchen, glaube ich, ein bisschen, eigentlich grundsätzlich vielleicht ein bisschen offeneren, fast schon lockereren Austausch dazu, dass wir eine Fehlerkultur auch, um zu sagen, okay, ja, das muss ich nochmal selber reflektionieren oder auch einfach den Betroffenen stärker zuzuhören, ja. Nicht immer gleich auf die Barrikaden zu gehen und zu sagen, nein, ich bin doch kein Rassist, sondern den Betroffenen zuhören und eine andere Kultur des Redens über Rassismus zu etablieren.
Also ich habe da jetzt noch so diese rhetorische Frage. Ich bin jetzt zum Beispiel frisch aus der Schule und in der Schule wird über Rassismus eigentlich nie geredet. Denkst du, dass man da besser aufklären sollte?
Ja, natürlich. Also definitiv müsste mehr zu dem Thema gesprochen werden. Also zu meinen Schulzeiten auch. Bin jetzt auch nicht uralt, aber zu meinen Schulzeiten, glaube ich, war das Thema noch weniger präsent. Und wenn man sich Schulbücher anschaut, da hat sich auch teilweise wenig getan. Es gibt da ein paar schöne Initiativen. Da werden teilweise rassistische Stereotype, gerade in Bezug auf die Kolonialgeschichte, eigentlich unreflektiert wiedergegeben. Da müssten eigentlich die Schulmaterialien nochmal deutlich überarbeitet werden und das Ganze nochmal in einen neuen Kontext gestellt werden. Und da müsste es wahrscheinlich auch, sag ich mal, für die LehrerInnen nochmal Workshops geben, um sich damit intensiver zu befassen. Aber das ist auch nicht nur Aufgabe der Sozialkunde, Geschichte oder PolitiklehrerInnen, sondern eigentlich querbeet. Da gibt's auch zum Beispiel von Karim Feridoni von der Universität in Bochum ein paar spannende Bücher darüber, wie man rassismuskritische Bildungsarbeit in allen Schulfächern mit betreiben kann. Also gute Ansätze gibt's, aber es müsste noch mehr geschehen, damit es in den Lehrplänen tatsächlich ankommt.
Also in den Lehrplänen ist momentan ja auch größtenteils Filme mit dabei, auch manchmal, weil die Lehrer den Kindern einfach was zeigen wollen. Da gibt's auch Filme wie Asterix oder Sherlock Holmes, die gezeigt werden. Und es scheint dort rassistische Bilder zu geben. Aber wie sollte man mit sowas umgehen, wenn sowas gezeigt wird?
Also das hängt natürlich davon ab. Ich bin tatsächlich kein großer Sherlock Holmes-Fan, deswegen kann ich das nicht so gut einschätzen. Aber wir sehen natürlich auch in vielen Debatten über Bücher und Filme, was müsste man heute sicherlich nochmal anders darstellen. Und es gibt ja auch viele Überarbeitungen, die man da nehmen kann. Die andere Möglichkeit ist natürlich, vielleicht ist besser, dann Sachen, die rassistische Inhalte haben, wegzulassen. Oder wenn das teilweise beinhaltet ist, dann muss das natürlich von der Lehrkraft kontextualisiert werden und eingeordnet werden, was dort stattgefunden hat. Es kann natürlich sein, dass es irgendein historisches Werk ist. Wird nicht alles neu gedreht werden, ist die Frage, ist es notwendig, das zu zeigen oder inwiefern ist es pädagogisch sinnvoll? Aber es muss dann natürlich, dann kann ich nicht einen Film einfach abspielen und sagen, nach dem Film so, die Schulstunde ist vorbei und jetzt geht's nach Hause, sondern dann ist es natürlich meine Aufgabe als Lehrkraft, das zu kontextualisieren.
Zum Thema Film und Rassismus fällt ja auch einem direkt den Film Ariel, der neu rausgekommen ist, mit der schwarzen Schauspielerin, wo es auch viel Hate dazu gab. Und ich weiß jetzt nicht ganz, wie sollte man sowas sehen, dass Leute generell schwarze Schauspieler schlecht darstellen?
Ja, das sollte mir natürlich ein klares Kontra geben. Ne? Und das ist ja leider oft, gerade das wäre nochmal ein ganz eigener Themenbereich, aber im Social Media Bereich merken wir, dass eigentlich eine kleine Minderheit, die sehr lautstark ist, die Debatte oft schweigende Mehrheit vorgibt und laut hetzend Hass ausströmt gegenüber Minderheiten oder Menschen, die aus ihrer Sicht nicht dazugehören. Wäre wichtig eben, dass wir alle dort auch ein bisschen, ich weiß, es ist anstrengend und ich persönlich tue mich da auch schwer, weil manchmal ist es natürlich auch so, dass man sich fragt, was kann man eigentlich in diesen Debatten in manchen Foren gewinnen, wenn man dort einsteigt. Das kann natürlich auch dazu führen, dass man selbst angegriffen wird, selbst Hass auf einen niederprasselt. Aber es ist natürlich wichtig, dass wir uns sowohl im Social-Media-Bereich als auch im realen Leben mit den Betroffenen solidarisieren und zeigen, dass eben die Mehrheit hinter diesen Menschen stehen und dass wir uns gegen diesen Hass stellen.
Gibt es da jetzt irgendwas Wichtiges, was Sie den Zuschauern noch mitgeben möchten zu dem Thema?
Ja, das muss man eben abwägen. Es gibt auch viele gute, auch da bei uns zu den internationalen Wochen gegen Rassismus immer wieder viele gute Angebote. Es gibt schöne Argumentationstrainings gegen Rassismus, da könnte man mal teilnehmen. Das wird nicht immer bei jeder Situation helfen und es gibt leider keine Lösung für jeden Fall. Das ist dann immer sehr kontextabhängig. Aber wichtig ist, glaube ich, nicht sowohl im Social-Media-Bereich als auch auf der Straße nicht wegzuschauen, sondern eben entsprechend unseres diesjährigen Mottos, sich auch einzumischen und sich solidarisch zu zeigen. Soweit das eben in der Situation sinnvoll ist und auch für die von den Betroffenen gewünscht ist.
Ja. Damit haben wir es geschafft. Wir sind durch mit unseren Fragen. Wir bedanken uns erstmal sehr herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, uns hier Rede und Antwort zu stehen. Wo könnte man noch mehr über euch erfahren? Also wo können die Leute, wenn sie jetzt interessiert sind, noch mehr über euch erfahren?
Also auf unserer Homepage kann man auch gerne noch mehr über uns erfahren unter stiftung-gegen-rassismus.de. Da ist einiges an Informationen. Wir haben viele Materialien, die man auch gerne bei uns zum größtenteils kostenfrei bestellen kann. Wir sind im Social-Media-Bereich präsent auf Facebook, Instagram, Twitter und YouTube. Und gerne, wer sich engagieren will, kann gerne bei uns anrufen, kann auch gerne mich anrufen. Kontaktdaten sind auf der Homepage hinterlegt, uns eine E-Mail schreiben. Es gibt viele Möglichkeiten, aktiv zu werden. Einfach informieren und sich bei uns melden.
Ja, und damit beende ich den heutigen Podcast. Wie gesagt, nochmal vielen Dank. Und
gerne.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Professor Emu. Dein Themenpodcast mit David und Florian.